Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zu Beginn der Sendung blicken wir aber auf die laufenden Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zur Frage, wie soll es weitergehen mit dem Lockdown in Deutschland? Einerseits beginnen die Infektionszahlen zu sinken, auf der anderen Seite liegt die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland bei 131,5 Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen und damit weit entfernt von dem angestrebten Wert von 50. Außerdem bereiten die neuen Varianten von SARS-CoV-2 Sorgen, die sich deutlich schneller ausbreiten. Ein paar Beschlüsse gibt es offenbar bereits. Der bestehende Lockdown soll bis zum 14. Februar verlängert werden. Auch über eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Personenverkehr wird berichtet. Welche Maßnahmen, welche Strategien in dieser Situation und auch mit langfristigem Blick die besten sind, dazu gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, auch in der Wissenschaft. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die unterschiedlichen Ansätze und ist uns jetzt zugeschaltet. Volkert, welche Positionen stehen sich denn da grob beschrieben gegenüber?
Ja, überspitzt gesagt, es gibt zwei Lager. Die einen, dazu zählen zum Beispiel Hendrik Streeck oder Jonas Schmidt-Chanasit, die gucken eher auf die größte Risikogruppe. 70% der Covid-19-Todesfälle treten in Deutschland ja bei den über 80-Jährigen auf. Und deshalb sagen sie, müssten gerade in Alten- und Pflegeheimen gezielt die Schutzmaßnahmen hochgefahren werden. Konsequentes Maske tragen, konsequentes Testen, das sollte ja eigentlich Standard sein, aber in der Praxis ist da viel Luft nach oben. Das würde dann zu deutlich weniger schweren Verläufen und auch niedrigeren Sterbezahlen führen. Und wenn die Intensivstationen Luft haben, dann könnte man auch mit der Lockerung in der breiten Bevölkerung beginnen, gerade auch in den Schulen, denn Kinder sind ja selbst kaum gefährdet. Die andere Gruppe sagt nun, das greift zu kurz. Dazu zählen zum Beispiel Christian Drosten und Melanie Brinkmann. Risikogruppe sind schließlich nicht nur die ganz Alten. In Deutschland haben 40% der Bevölkerung ein erhöhtes Risiko. Und wenn man nur die Heime schützt und rundherum lockert, dann fürchtet diese Gruppe, erkranken die 65-Jährigen zum Beispiel. Die haben zwar niedrigeres Sterberisiko, aber das liegt immer noch bei 1%. Und weil es von diesen Babyboomern sehr viele Menschen gibt, werden eben doch wieder sehr viele schwer betroffene Patienten und Tote zu beklagen sein. Und deshalb müssten die Infektionszahlen nicht nur in den Heimen, sondern generell drastisch nach unten gedrückt werden.
Hendrik Streeck, also ein Vertreter der ersten Strategie, die Sie jetzt beschrieben haben, hat gesagt, solange der Winter andauere, sei es fast unmöglich, die Zahlen deutlich zu senken. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, es ist nicht einfach, aber gucken wir, was gerade in anderen Ländern passiert. In England und Irland, da schossen die Zahlen um Weihnachten extrem nach oben, vielleicht auch wegen dieser neuen Variante B117, die steht ja im Verdacht, besonders ansteckend zu sein. Und diese Welle hat mit dem üblichen Zeitverzug das Gesundheitssystem erreicht, sodass das heute am Rand der Kapazitäten agiert. Aber gleichzeitig weist inzwischen die Zahl der Neuansteckungen genauso steil nach unten, wie sie vorher steil nach oben gewiesen hat. Also es ist möglich, mit einem harten Lockdown die Infektion effektiv zu verhindern und die Epidemie sehr weit zurückzudrängen.
Gestern wurde ja noch ein Vorschlag, ein Positionspapier vorgelegt. Das nennt sich No Covid. Da wird ein noch härterer Lockdown gefordert, um die Zahlen schnell herunterzubringen. Was genau hat es damit jetzt noch auf sich?
Ja, da geht es im Grunde um eine Doppelstrategie. Zum einen soll ein starker, aber eben auch zeitlich begrenzter Lockdown die Zahlen runterbringen. Dann aber muss es eine zweite Phase der Wachsamkeit geben. Sehr, sehr viel testen, Kontakte nachverfolgen, isolieren und wo immer es zu kleinen Ausbrüchen kommt, direkt mit dem Lockdown gegensteuern. Das haben Australien, Neuseeland, China versucht. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel Melbourne anschauen, als da 22 Fälle entdeckt wurden, da ging gleich die ganze Millionenstadt wochenlang in den Lockdown. Die Menschen hatten unter wesentlich stärkeren Kontaktbeschränkungen zu leiden, aber inzwischen können sie sich eben wieder frei bewegen. Also diese zwei Strategien haben unterschiedlichen Fokus. Im Grunde will die erste vor allem die Intensivstationen handlungsfähig machen, akzeptiert aber ein, wenn auch niedriges Niveau von schweren Verläufen, während die zweite wirklich auf das Ende dieser Epidemie in Deutschland und idealerweise in Europa abzielt. Beide Strategien wollen natürlich schnelles Impfen, um dann die Gruppenimmunität zu erreichen.
Gestern Nachmittag hat ja eine Gruppe von Forschenden aus Virologie, Epidemiologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften den Politikerinnen und Politikern ihre Argumente vorgestellt, wie es jetzt mit der Pandemiebekämpfung weitergehen sollte. Waren denn in diesem Beraterinnenkreis von Bundes- und Landesregierung Vertreter dieser beiden Strategien dabei?
Ja, das kann man so sagen. Gerard Krause hat immer eher für gezielte Maßnahmen plädiert, während zum Beispiel Michael Mayer-Herrmann einer der Unterzeichnungen dieses No-Covid-Vorschlags ist. Wobei diese Seite der harten Lockdown befürwortet die Mehrheit im Beratergremium hatte. Das spiegelt aber nach meiner Einschätzung durchaus auch das wider, was die Mehrzahl der ForscherInnen argumentiert. Aber diese verschiedenen Vorschläge, die liegen eben auf dem Tisch und dann ist es eine politische Entscheidung, wo man den Schmerpunkt legt, was das Ziel sein soll. Wichtig ist, dass am Ende klare Ansagen herauskommen. Es geht ja schließlich nicht nur um die konkreten Maßnahmen, es geht auch um die Bereitschaft, sie einzuhalten. Und bei diesen vielen Anpassungen und Nachjustierungen, da sinkt einfach das Vertrauen. Während des ersten Lockdowns, da haben viele schon vor der offiziellen Verkündung freiwillig ihre Kontakte erheblich reduziert. Heute, das zeigen die Mobilitätsdaten, versucht im Grunde jeder für sich eine Ausnahme zu finden. Und das ist natürlich der falsche Weg.
Jetzt wird ja gerade über ein ganzes Bündel von Maßnahmen diskutiert. Schulschließungen sind dabei, medizinische Masken im ÖPNV eben schon erwähnt, mehr Homeoffice. Gleichzeitig fordert vor allem die Opposition, dass erstmal belegt werden soll, was denn genau wie effektiv ist. Ist das eigentlich eine realistische Forderung?
Leider nein. Studien brauchen Zeit, Studien brauchen Daten. Idealerweise würde man zufällig ausgewählte Leute lange beobachten, dann wüsste man, was Sache ist. Aber bis das die Daten vorliegen würden, dann wäre im Grunde die Epidemie schon vorbei. Also die Politik muss jetzt Entscheidungen treffen, bevor die Details Daten wirklich vorliegen. Das ist aber möglich, weil ja die großen Linien klar sind. Das Virus wird über Kontakte übertragen. Wenn die eingeschränkt werden, gehen die Zahlen runter und dazu trägt jede einzelne Maßnahme bei. Medizinische Maske, Homeoffice, alles. Und dieser Zusammenhang hat sich in vielen Ländern bestätigt, auch wenn es nicht so einfach ist, auseinanderzurechnen, welchen Anteil zum Beispiel die Schließung der Friseure jetzt wirklich genau hat.
Volkert Wildermuth über unterschiedliche Positionen zu einzelnen Maßnahmen und Strategien in der Corona-Pandemie. Vielen Dank.